Hallo, ich bin Roland. In dieser Reihe Mensch, Jesus, habe ich das Vorrecht, heute Abend über das Thema Jurist, Jesus der Jurist, zu predigen. Jetzt ist es anders als bei Jonathan. Ich habe nie Jura studiert. Ich habe immer Respekt gehabt vor den Leuten, die Jura studiert haben, weil alle, die ich kannte, mussten dann immer diese großen Repetitorien machen. Das heißt, die haben dann gelernt. Und das, was sie aber gelernt haben, reichte nicht aus. Da mussten die nochmal lernen, nachdem sie gelernt hatten. Und dann fielen die auch immer reihenweise durch. Die haben auch nicht so genug gebetet. Aber auf jeden Fall fand ich das ein bisschen krass und habe gedacht, super, dass du kein Jura studieren musst. Jetzt habe ich gedacht, warum wurde ich gerade gefragt? Könnte es sein, dass ich eine ganz besondere Beziehung zum Recht habe, zum Beispiel zur Straßenverkehrsordnung? Ja, neulich hatte ich 3 Monate das Vorrecht, Fahrpause zu haben. Da hat mein Führerschein Urlaub gemacht in Sachsen-Anhalt. Also könnte es daran liegen, dass ich ein ganz besonderes Verhältnis zur Straßenverkehrsordnung habe? Oder woran könnte das liegen? Ich finde das spannend, mal so ein Thema, Jesus der Jurist, durch die ganze Bibel hindurch durchzuschauen. Und ich hatte ja vorgestern auf Facebook oder gestern, wie auch immer, geteilt, dass ich jetzt hier darüber reden werde und habe gesagt, Leute können mir Kommentare schreiben, damit ich da auch noch eingehen kann auf meiner Predigt. Ich wurde unter anderem gescholten, wie ich mir solch ein Thema Jesus der Jurist eigentlich aussuchen könnte. Da muss ich sagen, ich habe mir das gar nicht ausgesucht. Also gegen alle, die da was gesagt haben, ich einfach sagen, ist nicht meine Schuld. Aber es gab auch sehr, sehr interessante Kommentare. Könnt ihr bei meiner Facebook-Seite auch nochmal nachschauen. Eine Frage betraf das Buch der Richter. Also es gibt ja ein ganzes Buch über Richter im Alten Testament. 5 Bücher Mose, dann Josua und dann kommt Richter und Ruth. Bei Richter muss man aber sagen, die hatten es nicht so sehr mit dem Recht, sondern das steht sozusagen zusammenfassend an mehreren Stellen. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel und jeder tat, was ihm recht schien in seinen Augen. Hört sich an wie die Bundesrepublik Deutschland. Kein König und jeder tut, was ihm recht scheint in seinen Augen. Jetzt ist das ja mit dem Gesetz so eine Sache. Wo es kein Gesetz gibt, da regiert dann das Gesetz des Stärkeren. Also wer sich am besten durchsetzen kann, wer am meisten Tricks kennt, der gewinnt. Einer der Facebook-Freunde sagte, da ich selber Jurist bin, mir kam spontan der Gedanke, dass da etwas dran ist, denn der Jurist macht das Gesetz nicht, er wendet es an. Ich weiß zwar nicht, wo jetzt was dran ist, aber egal, ich fand das interessant. Und dann schreibt er, und das hat gleich mit meinem zweiten Punkt zu tun, ich habe ja 3 Punkte, wie sich das gehört, dafür werde ich bezahlt, immer in meiner Predigt 3 Punkte zu haben. Interessant ist der Vergleich mit dem Anwalt in 1. Johannes 2. Und dann zitiert er 1. Johannes 2, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Also, Jesus der Jurist, passt diese Bezeichnung überhaupt für ihn? Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es ja, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Also Jesus direkt schon im Glaubensbekenntnis der Richter, der Weltenrichter. Wenn man in manche orthodoxe Kirchen hineingeht, in orientalische Kirchen, dann sieht man dieses Bild oben in der Apsis, wo Jesus als der Pantokrator, als der Herrscher über alle, als der Weltenrichter gezeigt wird. Und auch im Mittelalter im Westen, bevor wir den Kruzifixus hatten, hatten wir eine andere Form von Jesusdarstellungen am Kreuz. Diese Kirche ist ja eine gotische Kirche, wie ihr sicher unschwer erkennt. Woran erkennt man Gotik? Ganz einfach, es ist spitz oben. Ja, wenn ihr was Spitzes seht, ist Gotik. Wenn ihr was Rundes seht, ist es Romanik vor der Gotik. Da hinten steht noch ein romanisches Taufbecken von der Kirche, die vorher hier stand. Die hier ist ja 750 Jahre alt. Hier hat auch schon Martin Luther gepredigt und Hans-Christian Grass und Roland Werner. Genau. Aber aus der Vorgängerkirche ist sozusagen dort hinten ein Taufbecken. Das könnt ihr da mal sehen. Nicht, dass ihr denkt, das ist etwas, wo man irgendwie Geld reinschmeißen muss. Könnt ihr zwar auch, aber wir nehmen es da mit. Aber jedenfalls, das ist sozusagen das Taufbecken. Und in der romanischen Kirchenzeit, da war das so, dass Christus mit voller Robe am Kreuz hing. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, mit offenem Blick, also lebendig, mit einer Robe. Warum ist er da angezogen? Ja, das ist die Königsrobe. Da war sozusagen ausgedruckt, Christus regiert vom Kreuz her. Er ist der König, der dort am Kreuz hängt. Und erst danach in der mittelalterlichen Frömmigkeit, die noch etwas persönlicher wurde, in der sogenannten Devotio Moderna, gleich ist mein theologiegeschichtlicher Abriss vorbei, in der, das war damals modern, 12. Jahrhundert, in der sogenannten Devotio Moderna ging es sehr persönlich, Jesus, du bist für mich gestorben. Und dann hat man Jesus als den Kruzifixus gezeichnet. Aber dieses Motiv, Jesus ist der König, der regiert, ist in der Ost- und der Westkirche in den ersten 1000 Jahren sehr, sehr deutlich auch in den Abbildungen gewesen. Ich vermute, dass Jesus als Richter für unsere Zeit und für uns, die wir heute hier sind, nicht so sehr im Vordergrund ist. Dass wir Jesus den Erlöser cool finden, Jesus den Friedensstifter, dass wir den super cool finden, Jesus den Versöhner, Jesus den Freund, aber Jesus den Richter? Also es ist ein bisschen unbequem, sich das zu überlegen. Da ist einer, der endgültig richtet. Auf der anderen Seite ist es auch sehr tröstlich, weil wir wissen, alles, was passiert, auch das Verborgene, bleibt nicht unbeantwortet, sondern jeder Mensch wird Rechenschaft geben müssen. Das heißt, diese Welt ist nicht sozusagen nur ein Spiel nach dem Motto, wer eben schlauer, besser, stärker ist, der gewinnt, sondern da ist einer, vor dessen Angesicht und vor dessen Fragen wir uns einmal verantworten müssen. Das sagt die Kirche von Anfang an. Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Der frühere Bischof dieser kurhessischen Kirche, Christian Zippert, Professor Dr. Christian Zippert, war ein starker Freund des Christustreff. Und er hat immer wieder hier gepredigt, vor allen Dingen in der Zeit, wo er nicht mehr Bischof war, da wohnte er hier in Michelbach, das war relativ leicht, da mal eben rüberzukommen. Und ich habe ihn wenige Tage vor seinem Tod noch einmal besucht. Wir hatten auch über das Netzwerk der Kommunitäten miteinander zu tun. Und dann sagte er mir zwei Dinge. Er sagte, Bruder Werner, ich wollte Ihnen mal sagen, Sie machen alles richtig. Das fand ich cool. Er hat gesagt, Sie machen das im Christustreff richtig. Sie nehmen neue Elemente und Sie nehmen alte Elemente. Und in der Kombination ist eine große Stärke. Sie machen das richtig. Das fand ich schon mal ganz gut. Aber das ist nicht, was ich jetzt erzählen will, sondern das andere. Er sagte, mir ist in letzten Wochen und Monaten klar geworden, dass ich in meinem Leben zu wenig über das Gericht Gottes gepredigt habe. Dieselbe Aussage hatte er dann auch noch mal in einem Interview am nächsten Tag gemacht mit dem Hessischen Radio, Hessischen Rundfunk, HR, und das noch mal wiederholt, hat gesagt, mir ist klar geworden, dass ich in meiner Amtszeit als Pfarrer und als Bischof zu wenig über das Gericht Gottes gepredigt habe. Das fand ich sehr beeindruckend. Da denke ich bis heute drüber nach, was bedeutet das, über das Gericht Gottes zu predigen? Und wieso ist das irgendwie so ein bisschen ungewöhnlich bei uns? Drei Gedanken, das war jetzt alles Einleitung. Die sind dann aber nicht mehr so lang wie die Einleitung. Und wenn doch, habt ihr Pech gehabt. Genau. Könnt auch einen Kaffee trinken gehen, draußen und wiederkommen. Genau. Erstens, Jesus ist der Richter und nicht wir. Jesus ist der Richter und nicht wir. Wir sind ja gut im Richten. Wir wohnen ja hier oben und wir müssen immer hier oben auf dieser Straße entlang fahren. Und es ist ein sehr interessantes Erlebnis, im Auto zu sitzen und hier über die Ritterstraße zu fahren. Besonders im Sommer, wenn viele Touristen da sind. Weil die sind alle gleichzeitig Polizisten, Ordnungshüter und Richter und Ankläger. Die gucken einen mit solchen Augen an, so im Motto, warum fährst du hier, wo ich hier laufe? Ja? Und ich würde gerne sagen, warum laufen Sie hier, wo ich hier fahre? Ja? Der Deutsche ist sehr gut im Richten, ne? Ich hatte mal, das auch mal vor vielen Jahren in der Predigt erwähnt, habe gesagt, ich würde gerne mal so ein Schild haben, auf dem steht, ich wohne hier im Gegensatz zu Ihnen oder irgendwie sowas. Ne? Ich bin kein Tourist, sondern ich wohne hier. Ne? Da hat mir dann ein paar Wochen später einer so ein Schild gebracht, das hatte ich auch eine Zeit lang im Auto liegen. Immer wenn jemand komisch geguckt hat, habe ich das Schild hochgehalten. Das fanden die Leute auch nicht so witzig. Aber wir sind alle sehr, sehr gut im Richten, ja. Wir machen das von morgens bis abends. Das ist ein kleines Beispiel. Die richten mich halt, weil ich da mit unserem schönen Auto vorbeifahre. Oder nicht so schön, aber egal, mit dem Auto vorbeifahre. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. An einer Stelle sagt Paulus, richtet nicht vor der Zeit. Denn der Herr wird alles offenbar machen. Wenn ich einen anderen Menschen sehe und ihn beurteile, dann ist es mir in den allermeisten Fällen hinterher leid gewesen darum, weil ich nämlich nicht das ganze Bild dieses Menschen gesehen hatte. Und ihn gerichtet oder beurteilt und verurteilt hatte, aufgrund meines ganz, ganz beschränkten Wissens. Oder weil irgendwas mir nicht passte an dieser anderen Person. Die Frisur, der Knoblauchgeruch aus dem Mund. Irgendein Kommentar, irgendwas. Aber wenn ich die ganze Geschichte gewusst hätte, hätte ich vielleicht gar nicht gerichtet. Vielleicht hatte der so einen Hunger und hatte nur Knoblauch zu Hause. Ja, was auch immer. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wie viele Urteile fällen wir jeden Tag über Menschen in unserer Umgebung? Ja, Facebook ist voller Richter. Du brauchst nur Facebook zu lesen. Jeder richtet jeden. Jeder Kommentar richtet den vorigen. Ne? Gut, vielleicht habt ihr nur so fröhliche Seiten. Aber die Seiten, auf die ich gucke, da ist das sehr oft. Jesus sagt, stopp, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Paulus sagt an einer Stelle sogar, ich richte mich selbst noch nicht mal, sondern der mich richtet, das ist der Herr. Ich finde das ganz, ganz tröstlich, dass Jesus der Richter meines Lebens ist. Ich bin mit mir selbst nämlich manchmal viel zu hart und manchmal viel zu weich. Beides kommt vor. Und ich bin dankbar, dass du nicht der Richter meines Lebens bist. Und du kannst dankbar sein, dass ich nicht der Richter deines Lebens bin. Dass nicht die Gesellschaft uns richtet, sondern dass Jesus uns richtet in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Richtet nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht Meinungen haben können. Das heißt auch nicht, dass wir nicht Jura studieren können. Das heißt auch nicht, dass wir nicht Dinge beurteilen können. Aber es gibt eine Grenze. Und die Grenze ist da, wo ich von der Meinung oder von dem Urteil oder von meinem zu einem endgültigen Urteil komme. Nämlich zu einem Verurteilen. Ich kann sagen, ich nehme das wahr bei diesen Menschen oder in dieser Situation. Aber das sehe ich jetzt aus meiner Perspektive. Und es kann immer noch sein, dass es Aspekte und Teile dieser ganzen Sache gibt, die ich nicht kenne. Und deshalb ist es wichtig, dass ich nicht mir ein letztes Urteil anmaße über anderen. Ja, ich kann urteilen. Ich kann auch, gerade wenn ich in Leitung bin, muss ich manchmal sagen, das finde ich jetzt gut, das finde ich nicht gut. Lass uns eine Lösung finden und so. Aber dieses letzte Verurteilen, dieses letzte Richten, das steht uns nicht zu, sondern es steht nur Jesus zu. Jesus ist der Richter und nicht wir, das ist mein erster Punkt. Das zweite wurde in diesem Facebook-Kommentar schon gesagt, ich habe es vorhin schon kurz zitiert. Jesus ist der Anwalt. Es ist also eine außergewöhnliche Situation, dass der Richter zugleich der Anwalt ist. Und da, wo Jesus kommt, da ist auf einmal Gnade vor Recht. Wo Jesus kommt, ist auf einmal er nicht nur auf der Richterseite, sondern er kommt herum und er stellt sich auf unsere Seite und sagt, du, Ich trage mit dir, ja noch mehr, ich trage deine Schuld. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt und das heißt auch meine Sünde. Wenn ihr wüsstet, wie lang mein Sündenregister ist, ja, unglaublich lang. Nicht, dass ihr meint, ich bin da jetzt stolz drauf. Ja. Mein Sündenregister ist länger als deins. Haha, nein. Ja, wenn du wüsstest, wie, nein. Aber es ist ja so. Wie oft tun wir nicht das, was wir wissen, was richtig ist? Wie oft versagen wir? Wie oft brechen wir unsere guten Vorsätze? Wie oft fallen wir in alte Gewohnheiten hinein? Wie oft, wie oft, wie oft? Und jetzt bin ich dankbar, dass ich einem Jesus nachfolgen darf, der nicht nur der Richter ist dieser Welt und auch meines und deines Lebens, sondern dass er zugleich der Anwalt ist, der Fürsprecher, dass er der ist, der all das auf sich genommen hat. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, heißt es in Jesaja 53. Ist übrigens der meistzitierte Vers des Alten Testamentes im Neuen Testament, interessanterweise. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist der Anwalt, er ist der Fürsprecher beim Vater. Wenn wir aber sündigen, so heißt es im ersten Johannesbrief, dann haben wir einen Fürsprecher, einen Anwalt beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Wir haben, wenn wir sündigen, ja, wir sündigen, einen Anwalt beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Versöhnung, so geht es weiter, für unsere Sünden. Und dann macht Johannes ein Komma und sagt, ja, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Das heißt, ich darf jeden, den ich sehe, als Begnadigten ansehen. Und weil Jesus für den anderen auch gekommen ist und auch gestorben hat und auch seine oder ihre Schuld getragen hat, so wie er auch meine Schuld getragen hat, deshalb darf ich barmherzig als Fürsprecher, als Mitanwalt von Jesus auf den anderen schauen. Und dann das tun, was einmal im Neuen Testament so ausgedrückt wird, ist, die Liebe deckt die Menge der Sünden zu. Manchmal wollen wir ja so, manche von euch sind ja verheiratet, ich glaube noch nicht alle. Ich mache jetzt auch keine Handzeichen. Also gerade wenn man so verheiratet ist, ja, dann kann es ja mal passieren, dass man sich streitet. Passiert auch Christen. Gut ist, wenn es nicht jeden Tag passiert. Aber wenn man sich streitet, dann kann es ja sein, dass man anfängt und sagt, und du hast damals, und du hast ja gesagt, ja, aber du hast doch so geguckt, und du hast schräg nach links geguckt, und du hast schräg nach rechts geguckt, und du hast das noch gesagt, und du hast das noch gesagt, ja. Und auf einmal erinnern wir uns an das ganze Sündenregister des anderen, ja. Jesus sagt, nee, lass das sein. Ich bin der Anwalt auch des anderen, ich bin auch dein Anwalt. Und dann können wir lernen und sagen, okay, du hast das zwar gesagt, aber ich verstehe das ja. Das ist schon mal ein Schritt. Und der allerbeste Schritt ist, wenn man das gar nicht mehr erinnert. Wie? Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich wollte mich entschuldigen bei dir. Ich habe neulich so ganz komisch geguckt. Sag ich dir, ich bin sowieso kurzsichtig, ich habe das gar nicht gesehen. Brauchst dir gar keine Sorgen machen, ja. Ich habe mich, als du da so standest, habe ich dich verurteilt. Sag ich, ja gut, habe ich aber gar nicht gemerkt. Entspann dich, ja. Ist schon okay, ne? Gnade vor Recht. Und das Besondere ist jetzt noch bei Jesus, dass es nicht Gnade vor Recht ist, sondern Gnade in Recht. Dass er nämlich das Recht nicht aufhebt und an die Seite schiebt und sagt, ach, ist egal, sondern dass er die Strafe auf sich nimmt und dass er am Kreuz Gnade über das Recht triumphieren lässt. Als er rief, es ist vollbracht, da war alles, alles abgewaschen, alles vergeben, was in dieser Welt an Schuld und an Sünde ist. Er ist selbst, der in die Bresche tritt. Und da sagt einer auf Facebook, wobei ein normaler Anwalt nicht die Schuld seines Mandanten auf sich nehmen kann. Er würde es weder tun, noch wäre es rechtstheoretisch möglich. Stimmt. Aber Jesus kann das. Der dritte und letzte Punkt. Vorhin in dem Lied ging es um Gerechtigkeit. Und wenn wir jetzt richtig viel Zeit hätten, würden wir mal in die Bibel schauen und sagen, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Einer schrieb auf Facebook, das fand ich auch sehr gut, Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff und kein Gerechtsbegriff. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir in Frieden miteinander leben und dass jeder in Frieden und im Wohlstand leben kann. Gerechtigkeit ist nicht immer alle gleich. Die Gummibärchensache, lieber Jonathan, ist sehr verständlich. Und dass das Gummibärchen dich zum Jurastudium gebracht hat, ist auch super. Aber wir erleben ja alle, dass es die absolute Gerechtigkeit nicht gibt. Weil selbst wenn ich genau die gleiche Anzahl Gummibärchen habe wie mein Nachbar, kann es sein, dass der drei rote und einen grünen hat und ich habe drei grüne und einen gelben. Aber ich mag lieber die roten. So, dieses Streben nach absoluter Gleichheit in Gerechtigkeit, das wird in unserer Welt nie erfüllt werden. Aber Gerechtigkeit bedeutet, dass jeder den Raum zum Leben hat. Dass keiner ausgegrenzt wird. Dass keiner verhungern muss. Dass keiner auf der Flucht sein muss. Und da, wenn ich das sage, dann weiß ich, und das klingelt bei uns allen im Kopf sofort, unsere Welt ist nicht gerecht. Das ist einfach so. Das ist eine ganz grausame und sehr beklagenswerte Tatsache. Aber unsere Welt ist nicht gerecht. Es geschieht täglich und stündlich und minütlich so viel Unrecht in dieser Welt. Und wir können ein bisschen dran vielleicht mithelfen. Und je mehr wir es tun, umso besser ist es. Aber wir werden letztlich die Ungerechtigkeit aus dieser Welt nicht ganz vertreiben können. Und das hängt mit unserem menschlichen Herzen zusammen. Das hängt mit unserem Wesen zusammen, mit unserer Neigung hin zum Selbst, zur Selbstsucht und mit vielen, vielen anderen Dingen. Dem, was die Bibel mit einem Sammelbegriff Sünde nennt. Auch etwas, über das nicht viel mehr heute geredet wird. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, Gott ist das nicht egal. Jesus ist das nicht egal. Und deshalb wird Jesus Gerechtigkeit aufrichten in dieser Welt. Endgültig, wenn der neue Himmel und die neue Erde kommt. Da heißt es einmal im Johannes-Evangelium, das ist eine Reflexion aus dem Jesaja-Buch. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in dem Gerechtigkeit wohnen. Das finde ich total irre. Dass das so betont wird. Genau das, was in unserer Welt nicht schaffbar ist, letztlich. Das wird Gott tun, das wird Jesus tun. Und er hat es schon getan, als er auf der Erde war, zeichenhaft. Und da würde ich gerne zwei Begebenheiten in Erinnerung rufen. Einmal, als Jesus in den Tempel geht und die ganzen Münzenwechsler da rausschmeißt und die Tierhändler. Warum macht er das? Es ist ein Akt der Gerechtigkeitsaufrichtung. Warum? Weil dieser äußere Vorhof war reserviert für die nichtjüdischen Völker. Die sollten auch eine Gelegenheit haben, Gott anzubeten. Aber dieser äußere Vorhof für die Nichtjuden war völlig vollgestellt mit diesem Kommerz, sodass die keinen Platz da hatten. Und deswegen sagt auch Jesus, als er die raustreibt, als er diese Peitsche geschwungen hat, ob er da mit jemandem geschlagen hat, wissen wir nicht, steht es nicht. Da steht auch die Taubenhändler, sagt er, tragt die Tauben weg. Also er hat die Tauben da nicht er war kein Asterix und Obelix, der das mal eben da so, sondern er hat den Tempel gereinigt als einen Akt der Gerechtigkeitsaufrichtung und hat dann gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Das bedeutet mit anderen Worten, hier muss Raum sein für alle. Das ist Gerechtigkeit. Und das Zweite ist diese Begegnung mit dem Zachäus, diesem Zolleintreiber, der sehr viel Unrecht auf sich geladen hatte, von den Leuten mehr genommen hatte, als ihm zustand, der halt die Macht hatte. Der konnte da Geld einfordern, der konnte die zwingen. Es war Korruption ganz live. Und als Jesus ihm begegnet und ihm seine Aufmerksamkeit und seine Liebe schenkt und seine Freundlichkeit schenkt und in sein Haus kommt, da sagt der Zachäus von sich selbst, durch die Begegnung mit Jesus, Herr, die Hälfte dessen, was ich habe, das gebe ich den Armen. Und wenn ich jemandem Unrecht getan habe, dann werde ich ihm das vierfach zurückgeben. Beste Methode, um sofort zu verarmen. Die einzige Hoffnung war, dass die nicht mehr alle wüssten und vorbeikommen, wo er ihnen was geschuldet hat. Aber wir sehen, wie Zachäus von dieser Begegnung mit Jesus so verändert wird, dass in sein Leben Gerechtigkeit einzieht. Jesus wird Gerechtigkeit aufrichten am Ende der Zeiten und er tut es jetzt auch schon unter uns und durch uns. Und da dürfen wir seine Mitarbeiter sein. Drei Gedanken. Jesus, der Jurist. Erstens, er ist der Richter, nicht wir. Zweitens, er ist der Anwalt und ist für uns. Und drittens, er wird sein Recht aufrichten in dieser Welt. Das Recht Jesu ist eingehüllt in seine Liebe und es wird aufgerichtet in der Liebe am Kreuz. Herr, wir danken dir, dass du gerecht bist, dass du der Richter bist, nicht wir. Und wir bitten dich, dass unser Leben dadurch entlastet wird, unsere Herzen entlastet werden, weil du unsere Schuld getragen hast und alles, alles vergeben ist. Aus Vergangenheit und Gegenwart und auch in der Zukunft wollen wir das glauben. Und wir danken dir, dass du Recht schaffen wirst, wenn du wiederkommst und dass du mit dir den neuen Himmel, die neue Erde bringst, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Herr, danach sehnen wir uns in dieser Welt voller Ungerechtigkeit. Hilf uns, Herr, dass wir Zeugen deiner Liebe, deiner Wahrheit, deiner Barmherzigkeit, deiner Gerechtigkeit sind, mitten in unserem Alltag. Amen.